Nummer 44. Wenn's denn stimmt. Liebe Hörer, Doppelpunkt, Ihnen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar weder unsichtbar noch ein jenischer ist, mit dem sich aber sicher super der Nats ausgraben lässt, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird.
Genau so ist es.
Heute bist du der Erzählende. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was heute passiert und was es zum Hören gibt, zumindest noch nicht.
Ja, wie seit 44 Folgen?
Seit 43 Folgen?
Ja, stimmt.
Ist das so? Und wir sind auch die beiden, die ihren Podcast teilgeteilt haben. Einleitend gibt es etwas Geplänkel, das tun wir momentan. Dann kommt die Geschichte und hinten raus wird dann ausgeplänkelt. Um uns gut einzuplänkeln, darf immer der Geschichtenerzähler den anderen eine Frage stellen, um so quasi das Plänkeln zu starten. Stell mir die Frage, mit der alle rechnen.
Felix, wie geht's da?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Die Nachfrage war ein wenig krank die letzten Wochen. Wie man im letzten Podcast ja gehört hat, das war der, wo man versucht hat, nicht allzu sehr zu schniefen, zu schnuffeln, zu husten und zu räuspern. Mittlerweile bin ich wieder gesund, alles gut soweit. Danke der Nachfrage.
Das ist fein. Es waren übrigens alle krank. Dieses
alle.
Leicht Verschnupfte, ja zumindest in unserem Umfeld, oder? Waren viele krank.
Ja, ich möchte dieses alle jetzt auch etwas runterkochen, weil ich mag so Pauschalierungen nicht so gerne. Aber ja, es waren sehr viele Menschen in unserem Umfeld krank, vor allem im Beruflichen, aber auch privat zu Hause hat auch einige Menschen erwischt. Das ist so, alle möchte ich jetzt so nicht stehen lassen.
Wie dem auch sei, in der Zwischenzeit sind wir alle wieder am Damm.
Und im Büro zumindest.
Und deswegen sollte auch die Stimmqualität wieder entsprechen.
Wobei, ja, sie ist gleich mies wie davor, aber zumindest nicht mit diesem Kratzen dabei.
Wobei, das war ja nicht der letzte Podcast, wo du krank warst. Wir haben ja dazwischen dann eingeschoben gehabt.
Das ist eine Sonderfolge, genau. Also nicht die Nummer 43, sondern die Sonderfolge, wo wir ja unsere Podcast-Reihe haben, gemeinsam mit den Tiroler Volksschauspielen. So 3, 4, 5 Folgen. Schauen wir mal, wie viele es am Ende des Tages werden. Und diesmal war der Thomas Gastner zu Gast. Ein wunderbarer Schauspieler, Kabarettist und vor allem Regisseur, wo wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr gut ausgetauscht haben, wie man gute Geschichten erzählt, gutes Theater macht, was ein Volkstheater ist, warum Innsbruck eines vertragen würde und so weiter.
War super. Ganz ehrlich, ich tue mir ja immer schwer, weil ich ja diese Kompetenzen gerade im Theaterbereich nicht habe, aber es war total spannend. Gerade wie er an Dinge herangeht, historische Stoffe und mit welcher Sensibilität er das macht. Und deswegen hat mir der Podcast, wie übrigens vielen anderen auch, weil ich relativ viele Rückmeldungen gekriegt habe, sehr getaugt.
Was heißt denn relativ viele?
Relativ viele, ich bin ja…
So 200 oder?
Nein, das muss ich immer relativieren. Ich kenne mich ja nicht aus bei diesen Social Media Zeug.
Ja.
Deswegen sind Rückmeldungen, die ich kriege, immer direkt. Das heißt, jemand sagt mir das. Er hat das gehört und das hat ihm gefallen oder nicht so gefallen. Und insofern habe ich aus mehreren Quellen, das fängt bei der Family an, über Freunde gehört, dass es ihnen taugt hat. Und insofern kann ich es nicht quantifizieren, aber für mich passt es gut. Also es war eine gute Folge.
Wohl, ich habe nie gewusst, wie das so sein wird, wenn wir Menschen zum Interview oder eigentlich zum Gespräch bitten. Und entsprechend war ich wirklich total happy. Ich fand es gut.
Ja.
Ich mag das nicht ungern.
War gut.
Also man lernt immer dazu, kriegt ganz neue Blickwinkel aufs Geschehen und vor allem mit ihm über das Geschichten erzählen zu sprechen, wie schaut eine gute Geschichte aus und so. Das ist ja unserer Arbeit und unserem Tun sehr nahe.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist, ich würde fast sagen, unsere Leidenschaft.
Mit Menschen zu reden?
Auch, aber auch entsprechend Geschichten zu erzählen.
Ja, doch. Ja. Ich finde, das ist der Kern einer Experience und allen hoffentlich zukünftigen Experiences. Und damit ein schönes Thema, definitiv.
Fein. Schon noch was los in der Woche?
Ja, Moments Tirol hat eröffnet. Der neue Flagship-Store der Tirol-Werbung.
Bist du schon gewesen?
Nein, war ich leider noch nicht. Kenne ein paar Menschen, die schon dort waren.
Du warst nicht eingeladen?
Na.
Warum nicht?
Hätte ich sein sollen.
Ja,
Schon?
Schon.
Ja, nein, also ich glaube, sie haben die ganze Welt eingeladen. Da gab es ja so ein Posting mit komm vorbei.
Ach so. Mhm.
Das habe ich auch gesehen, habe aber an dem Tag keine Zeit gehabt und war noch nicht dort, habe es mir fest vorgenommen. Soll ja, was ich gesehen habe, sehr hübsch sein, also dieser Shop. Da kann man ja, glaube ich, die ganzen Tirol-Sachen kaufen und auch essen. Da habe ich so eine Mischung aus Agrarmarketing, sprich Produkte und Tirol-Textilien, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist optisch sehr, sehr gelungen.
Also ich glaube, der Stand oder Lounge ist total super, oder? Franziskanerplatz, besser geht's fast nicht, Museumstraßen.
Ja, perfekt.
Und dass man da sozusagen in das Stadtzentrum zieht, ist ja nachvollziehbar.
Genau, und ich glaube, dass den Menschen die Marke Tirol zugänglich zu machen, Tirol erlebbar zu machen, das ist ja das, was wir auch jeden Tag tun. Und dass man das jetzt auf eine noch weitere Art und Weise tut, ist definitiv sinnvoll. Oder? Ich glaube, Tirol schmecken, Tirol fühlen und so weiter, das ist sicher nicht verkehrt. Ich bin sehr gespannt, wie es dann wirklich umgesetzt ist und auch, wie es angenommen wird. Ich glaube, Sonntag haben sie nicht offen, was ich mitgekriegt habe.
Okay.
Das ist ein bisschen schade. Ich finde, gerade für ein touristisches Angebot ist Sonntag immer ganz gut. Aber
mal schauen. Ist da ein Café auch drin?
Ich glaube ja. Ah. Also so wie ich es verstanden habe, ich habe zumindest bei der Eröffnung den Landeshauptmann gesehen, wie er serviert hat. Wenn es keine reine Show war, dann dürfte da öfter serviert werden. Also ich glaube, da gibt es dann wirklich die Brötchen und Teig.
Okay. Und ja, dann wird es Zeit, dass wir mal hinschauen.
Ja.
Ja,
machen wir es. Na, ist immer schön. Schön, wenn Menschen solche Ideen haben und die auch wirklich umsetzen und in Kombination mit zuerst uns besuchen, die Show.
Ja, ja, genau.
Und dann darüber gehen, Tirol quasi verköstigen. Das ist ja, glaube ich, das ideale Kombipaket. Sollten wir mal reden, ob wir da was hinkriegen. Ich glaube, mehr Tirol geht ja fast gar nicht.
Wunderbar.
Ja, mehr gab es, glaube ich, nicht.
Ja, dann darf ich sagen, genug mit dem Eingeplänkel.
Wenn du das sagst.
Und widmen wir uns der Geschichte.
Ich kriege oft Feedback, dass das Eingeplänkel lustiger sei wie die Geschichte.
Echt?
Ja, ja, vor allem da im Haus. Da gibt es Menschen, die hören nur das Eingeplänkel und dann schalten sie ab.
Ja.
Ist auch Haut, oder?
Das ist Haut.
Da bereiten wir uns immer so akribisch vor.
Ja. Das stimmt natürlich.
Schmeizt ein bisschen.
Dabei kann man das weglassen.
Ja.
Ja.
Gut. Dann lass mal die Geschichte ins Plänkel mal aus.
Gut.
Wir schreiten zur Tat, zur Geschichte. Viel Spaß mit der heutigen Tirol-Geschichte von und mit Peter Markreiter.
Na. Wunderbar.
Das war eine Moderation, ha?
Fein.
Irre.
Irre. Felix.
Das bin ich.
Dadurch, dass ich nächste Woche mit der Family ein paar Tage in Frankreich, genauer gesagt in Paris bin, war es naheliegend, dass ich mir ein Thema gesucht habe, das die Verbindungen zwischen diesen beiden Ländern ein bisschen näher anschaut. Wenn es um die Franzosen geht, dann wird bei vielen vor allem die Zeit um 1809 ein bisschen präsent sein und vor allem dieser Konflikt mit Napoleon. Ich habe mich persönlich immer gescheut, warum immer, das Thema rund um diesen Andreas Hofer zu machen. Vielleicht, weil ich glaube, dass das eh schon alle wissen. Aber ich hoffe schon, dass ich ein bisschen einen anderen Blickwinkel gefunden habe. Und somit wird das schon passen. Es wird einiges an Vorurteilen geben. Es wird vielleicht auch was Überraschendes geben. Ich hoffe schon, dass was dabei ist. Zumindest war das für mich so während meiner Recherche. Die Beziehung zwischen Tirol und Frankreich ist ein außergewöhnliches Beispiel für die Umwandlung von einer wirklich tief verwurzelten historischen Feindschaft in eine moderne und doch von gegenseitigem Respekt und wirtschaftlicher Verbindung geprägten Partnerschaft. In der Zwischenzeit kann man schon sagen, über Jahrhunderte hinweg war das Bild des Franzosen in Tirol durch diese napoleonischen Kriege und die damit verbundene bayerische Verwaltung, ja, ich darf fast sagen, stigmatisiert. Aber die Ereignisse gerade nach 1945, besonders die französische Besatzungszeit, markierten einen vollkommenen Paradigmenwechsel. Und sogar die kulturelle DNA Tirols hat es bis heute nachhaltig beeinflusst. Und deswegen wollen wir uns in der heutigen Folge ein bisschen diese wechselvolle Geschichte ein bisschen näher anschauen und die Brücke schlagen vom Todfeind zum gern gesehenen Gast. Bist du dabei?
Ich voll.
Na, gehen wir's an. Frankreich war mit seinen Verbündeten in den letzten Jahrhunderten immer schon sowas wie der Erzfeind. der Erzfeind von den Habsburger und somit waren immer wieder Begehrlichkeiten auf Tirol gerichtet. Ich denke da zum Beispiel an diesen bayerischen Rummel. Aber mit Sicherheit liegt einer dieser Ursprünge unserer Feindschaft, was ich jetzt unter Anführungszeichen gerade markiere, und der große Bruch im tirolerisch-französischen Verhältnis in dem Frieden von Pressburg um 1805. Da hat es diese verheerende Niederlage von Österreich gegeben in der Schlacht von Austerlitz und Tirol wurde von Habsburg nach vielen Jahrhunderten abgetrennt und dem mit Napoleon verbündeten Bayern zugesprochen. Die Bayern, damals unter König Max I. und seinem Reformminister Monteglas, haben in Tirol aber nicht nur sowas wie eine Gebietsabsicherung oder eine Gebietserweiterung eigentlich nach Süden gesehen und somit die Kontrolle von wichtigen Alpenpässe, sondern Tirol war für die sowas wie ein Versuchslabor für die Umsetzung moderner Verwaltungsreformen im Sinne des französischen Vorbilds. In Tirol kann man sie mal probieren. Die bayerische Verwaltung war anfangs schon bemüht, die Bevölkerung durch Zusagen und auch die Einhaltung dieser, nennen wir es mal, alten Tiroler Rechte ein bisschen zu besänftigen, ein bisschen ruhig zu halten. Aber die Realität dieser bayerischen Chefitäten hat sich schnell mit dieser erzkonservativen und tief religiösen und auch ziemlich sturen Tiroler Mentalität gespießt. Die Reformen, die da eben, wie erwähnt, im Geiste der Aufklärung durchgeführt worden sind, die empfanden wir, oder sagen wir es mal so, die damals die lokale Bevölkerung, besonders die ländliche, nicht als Fortschritt, sondern eher als direkten, wenn nicht sogar existenziellen Angriff auf die gewohnte Lebensweise. Die Bayern haben damals eine ganze Reihe von Neuerungen eingeführt, wo man heute wahrscheinlich sagen darf, sie haben reformiert oder sie haben rationalisiert. Damals hat das aber einen massiven Widerstand provoziert. Besonders die Kirchenreformen haben eben tief in das soziale Gefüge eingegriffen, Verbot von Prozessionen und das Einstellen von gewissen religiösen Bräuchen, die sind als Sakrileg empfunden worden. Die Maßnahmen sollten aber einfach diesen Einfluss der Kirche auf das öffentliche Leben ein bisschen einschränken und zudem wollte man einfach nach diesen Idealen der französischen Revolution einen aufgeklärten Staatsbürger haben. Ein weiter kritischer Punkt war als Beispiel die Einführung der neuen Bockenimpfung in einer Zeit, wo das medizinische Wissen, nennen wir es einmal, überschaubar, vor allem eben auch da in den ländlichen Regionen, war, wurde ganz massiv das Gerücht verbreitet, den Tirolern würde mit der Impfung der bayerisch-französische Geist eingepflanzt. Also da war schon richtig, richtig Panik da. Das ist ein bisschen so Weltverschwörung 1.0 oder so. Aber eben nicht nur die religiöse oder die gesundheitliche Änderung war da ein Thema. Natürlich waren es auch wirtschaftliche Faktoren oder auch die Zentralisierung der Verwaltung nach München. Es ist viel dazugekommen. Aber was gar nicht gegangen ist, das war dann schlussendlich diese Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Und das mit uns, gerade mit uns Tiroler, die seit dem Kaiser Maximilian eben die Garantie haben, für niemanden anderen kämpfen zu müssen. Und so hat eins das andere ergeben, auch die Sturheit der Bayern, die wird jetzt den Tirolern nicht so weit weg sein, diese Sturheit und auch oft diese überheblich wahrgenommene Art der bayerischen Beamten gegenüber uns hinterwäldlerischen Tirolern, die hat wahrscheinlich ihr Übriges dazu beigetragen, um die Stimmung dann endgültig kippen zu lassen. Und der Tiroler Volksaufstand von 1809 war somit nicht ein Kampf um die Rückkehr oder nicht nur ein Kampf um die Rückkehr zum Haus Habsburg, sondern eher eine fundamentale Ablehnung der Moderne. Und somit auch eine Ablehnung dieser Ideale der französischen Revolution und ihrer Ausprägungen. Also es ist da schon um mehr gegangen, als wir nur um Gebiete oder eben Anhänglichkeit ans Kaiserhaus. Der Aufstand im Jahr 1809 wird bei uns da oft als so eine tirolerische Angelegenheit dargestellt, war eingebettet in große machtpolitische Verschiebungen Europas. Ich kann mich noch gut erinnern, im Gym, du wirst ihn auch noch kennen, habe ich damals meinen alten Geschichteprofessor gefragt, warum wir beim Napoleon nichts über den Tiroler Aufstand machen. Weißt du, was er gesagt hat?
Nein.
Irrelevant. Geopolitisch irrelevant. Also, ich war noch schon ein bisschen beleidigt, wahrscheinlich gekränkt. Aber in der Zwischenzeit kann ich das schon ein bisschen besser einordnen, glaube ich. Trotzdem muss ich kurz darauf eingehen, weil wahrscheinlich auch ein paar Leute außerhalb von Tirol zuhören. Und deswegen muss ich das ganz kurz nochmal. Warte, ich muss jetzt schneiden. Red was?
Ich setze dich gerade auf stumm. Jetzt bist du leider bei mir hörbar gewesen.
Passt.
Here we go.
Here we go again. Passt. Trotzdem muss ich kurz über diesen Andreas Hofer reden. Andreas Hofer.
Weil dramaturgisches Schneuzen.
Ja, gibt's das?
Vielleicht gerade erfunden worden von dir. Um so die Spannung aufrechtzuerhalten. So, Tirol ist irrelevant geopolitisch und dann schneuzen. Jeder will wissen, warum, wieso. Alles gut. Mir taugt das.
Ja, vielleicht war es doch noch ein Rest-Influencer. Nein, weiß ich nicht. Wie dem auch sei. Also, wir waren beim Andreas Hofer.
Ja.
Der Andreas Hofer. Wirt und Viehhändler aus dem Baseiertal in Südtirol war diese zentrale Figur des Widerstands. Und der Hofer war aus vielerlei Hinsicht schon ein widersprüchlicher Charakter. Auf der einen Seite ein gottesfürchtiger Mann, der den Rosenkranz um und um getragen hat. Und auf der anderen Seite schon auch diesem mannhaften Weingenuss zugetragen. Er muss eine beeindruckende Gestalt gewesen sein mit so einem riesigen, überdimensionalen Bart. Ich glaube, es hat jeder ein Bild von ihm im Kopf. Wahrscheinlich war er nicht der geborene und ausgebildete Anführer, aber so leicht wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, für den Job jemanden zu finden. Und nachdem, wie ich davor eben ein bisschen angesprochen habe, die Situation sich immer mehr zugespitzt hat, hat sich eben im Jahr 1809 diese gewaltsame Auseinandersetzung ergeben. Die Kämpfe des Jahres 1809, die konzentrierten sich strategisch um die Gegend von Bergisel, also eigentlich nicht um den Bergisel allein, sondern das ist schon rechts und links beim Mittelgebirge auch entlang gegangen, aber man hat das als Bergisel genannt, deswegen war das ein bisschen größer. Auf jeden Fall waren wir südlich von Innsbruck. Und in insgesamt von 4 Schlachten haben die Tiroler versucht, also die Tiroler Schützen und der Landsturm, diese französischen und bayerischen Truppen wieder aus dem Land zu drängen. Die Kampfweise der Tiroler war damit perfekt ans alpine Gelände angepasst, während eher die bayerischen und französisch geschulten Soldaten im Gebirge, wie soll ich sagen, ja nicht so adäquat sich bewegt haben. Also die Tiroler haben da schon ihre Hinterhalte genutzt und vor allem die Geografie zu ihrem Vorteil, weil das war schon brutal. Also ich denke da nur zum Beispiel an die Sachsenklemme bei Sterzing, wo zum Beispiel die feindlichen Truppen schwer unter einer Steinlawine gekommen sind, nicht? Und obwohl relativ viele Landesteile von diesen Kampfhandlungen betroffen waren, hat sich eben, wie erwähnt, vieles rund um den Bergisel bei Innsbruck fokussiert. Konkret waren es eben 4 Schlachten, wobei die vom August wahrscheinlich für die Tiroler die erfolgreichste war. Das war die, die im Riesenrundgemälde dargestellt ist, auch idealisiert unter Anführungszeichen, wie wir beim letzten Besuch gehört haben.
Propaganda.
Idealisiert, habe ich gesagt.
Also.
Und wir haben sie ja in Experience auch. Es geht also um diese Schlacht im August. Und aber nach diesem, unter Anführungszeichen, glorreichen Sieg kam es schon ein paar Monate später, im November genau gesagt, zum Gegenteil, also zu einem totalen Fiasko für die Tiroler, das aufgrund von vielen Faktoren einfach zu einer dramatischen Niederlage geführt hat. Im Grunde war es auch diese 4. Schlacht und damit das Festhalten am Widerstand, obwohl bereits überregional alles entschieden war und auch der österreichische Kaiser Tirol schon aufgegeben hat, war das Schicksal von Andreas Hofer besiegelt und schlussendlich hat es auch zu seinem tragischen Tod in Mantua durch Erschießen geführt, auf ausdrücklichen Befehl von Napoleon. Und seit damals haben die Franzosen, aber auch die Bayern bei uns eben keinen leichten Stand, weil es immer noch mitschwingt. Und das, obwohl es jetzt über 200 Jahre ist. Du merkst, ich bin jetzt einmal schnell durchgerauscht, weil ich denke, dass das Thema, das sollte man doch irgendwann einmal im Detail behandeln, weil es steckt einfach da noch so viel Tiroler Identität drinnen und ich bin mir sicher, dass wir auf unserer Suche nach diesem Tiroler sein genau in diesem Themenschwerpunkt noch einiges finden werden. Nach der Niederlage von Napoleon bei der Völkerschlacht in Leipzig, das war 1813 und somit auch der Rückkehr Tirols zu Österreich ein Jahr später, hat dann eigentlich eine beispiellose Stilisierung von diesem Andreas Hofer zur nationalen Ikone stattgefunden. Das 19. Jahrhundert nützte diesen Hofer-Mythos zur Festigung von einem konservativen, katholischen, eigentlich sogar zu einem deutsch-nationalen Identitätsgefühl. Der Hofer, man hat ihn überall gesehen, in Schulen, also Gemälde, es hat Schauspiele gegeben, es hat Flugblätter gegeben für ihn und da ist er zu diesem Prototyp des treuen Tirolers verklärt worden. Während man umgekehrt Frankreich zum Erzfeind zementiert hat. Also über 100 Jahre ist da ein Schwarz-Weiß-Bild gezeichnet worden, wo du gar nicht auskommen bist. Für einen Tiroler war total klar, wer da der Gute und wer da der Schlechte ist. Interessanterweise entwickelt sich in Frankreich zeitgleich ein ganz anderes Bild von unserer Region. Weil das ist immer eine Frage des Fokus. Also diese Scharmützel in die Berg, die kennen das ja gar nicht. Franzosen, das ist ja absoluter Nebenschauplatz gewesen. Vor allem, wenn man in Waterloo-Dimensionen denkt. Also wenn die Franzosen, also wenn wir so quasi die Franzosen gefürchtet haben, war es genau umgekehrt bei den französischen Intellektuellen zum Beispiel, die haben die Schönheit der Berge gesucht. Also ein Victor Hugo zum Beispiel, also eine Ikone der französischen Literatur, der hat die Alpen bereist, hat Berichte hinterlassen, die von der Wildheit und der Einzigartigkeit der Natur schwärmen. Und diese Reisen Hugos haben eine literarische Verbreitung in Frankreich gehabt, die einen paradiesischen Sehnsuchtsort der Alpen geschaffen haben. Also für die war das super. Und dadurch war das in der französischen Kultur als Schönheit verankert. Also die haben ganz ein anderes Bild, als wir jetzt von den Franzosen. Im Ersten Weltkrieg ändert sich diese geopolitische Konstellation aber wieder. Also die Bayern früher waren ja das verhasste Besatzer für uns, wurden als Teil des Deutschen Kaiserreichs zum engsten Verbündeten für Österreich-Ungarn, nennen wir es mal so. Und der bayerische Grenzschutz in Tirol, der sicherte uns die Nordflanke genau gegen Frankreich, diese Triple Entente-Mächte ab. Und deswegen ist auch die alte Feindschaft gegen Frankreich im Rahmen vom Ersten Weltkrieg wieder voll aktiviert worden. Also die Propaganda ist angeschmissen worden und die Tiroler Standschützen und mit ihnen auch dieses kaiserliche Österreich hat die Tradition der Landesverteidigung wieder neu beschworen. Immer zurückzuführen auf das wehrhafte Tirol und auf diesen Hofer-Mythos. Aber nicht gleich da, auch während der NS-Zeit ist der Hofer-Mythos noch einmal total instrumentalisiert worden. Und gerade diese historische Abwehr der Franzosen wurde als Beweis für die Wehrhaftigkeit des germanischen Volkes umgedeutet. Also im Grunde genommen eine ideologische Überzeichnung, die aber mit unseren Wurzeln, also mit unseren Tiroler Wurzeln nicht übereinstimmt, weil Tirol immer schon eine Mischregion war am Kreuzungspunkt von Europa. Und wie soll ich jetzt sagen? Ja, reine Germanen sind wir sicher nicht, sondern eher so.
Räter, Römer und ein Rums.
Räter, Römer, ist da, achso, was meinst du jetzt mit Rums? Nein, weiß ich nicht.
Du sagst eine Mischregion.
Eine Mischregion, so ist es.
Im Herzen Europas.
Genau. Eine tatsächliche Wende ist aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also genauer gesagt im Mai 1945, begann dann ein Kapitel, das das Verhältnis zwischen Tirol und Frankreich grundlegend geändert hat. Man weiß, Tirol und Vorarlberg waren französische Besatzungszone. Und am Anfang, ich kann mir das gut vorstellen, gerade aufgrund dieser ganzen Ressentiments, französisches Wort, oder?
Mhm.
Siehst du? Aufgrund der ganzen Ressentiments kann ich mir das gut vorstellen, dass da in der Bevölkerung große Angst vor Revancheakten, es wird immer besser, geherrscht hat. Insbesondere, weil ja Frankreich selber unter deutscher Besatzung schwer gelitten hat. Und da kann man schon denken, dass es in unserer Bevölkerung große Ängste gegeben hat, auch historische Ängste, da eine Rolle gespielt haben. Aber ausschlaggebend war die Ernennung vom General Marie-Émile Bétois, ich bin ja so schlecht in Französisch, zum Oberbefehlshaber und zum Hochkommissar. Und sein Leitspruch für diese, nennen wir es Besatzungszeit, war Ici pays ami. Heißt, hier ist ein befreundetes Land. Und der hat das ganz extrem durchgezogen. Und das hat den Beginn einer neuen Ära signalisiert. Bétois, der hat Politik der zivilisierten Mission verfolgt. Also Er wollte nicht, wie in anderen Teilen Österreichs, durch Unterdrückung herrschen, sondern Tirol durch kulturelle und wirtschaftliche Unterstützung zurück in die Gemeinschaft der demokratischen Nationen Europas führen. Und die französische Militärregierung, die setzte da auf mehrere strategische Pfeiler, um das Vertrauen der Tiroler tatsächlich zurückzugewinnen. Konkret waren es 3 Punkte. Erstens eine wirtschaftliche Starthilfe. Im Gegensatz zur eben sowjetischen Besatzungszone verzichtete Frankreich auf diese großflächigen Demontage. Zum Beispiel von Wirtschaft oder von, wie soll ich sagen, staatlichen Einrichtungen, um die abzutransportieren und damit Kriegsschäden irgendwie zu kompensieren. Genau das Gegenteil war der Fall. Sie und vor allem auch französische Offiziere haben beim Wiederaufbau der Infrastruktur aktiv mitgeholfen und haben auch geschaut, dass dringend benötigte Lebensmittel und so vor Ort waren. Der zweite Punkt, was für ein Geist, eine kulturelle Öffnung. In Innsbruck war es fast so wie eine kulturelle Euphorie. Das Institut Français wurde gegründet und damit ist moderne Literatur, Kunst und Philosophie nach Tirol gekommen. Zum Beispiel war Sartre ein Thema und die Tiroler Intellektuellen waren auf einmal wieder gefordert, sich mit dem auseinanderzusetzen und hat für Tirol komplett neue Horizonte eröffnet. Das heißt, neben der wirtschaftlichen auch eine geistige Öffnung. Und das Dritte war sicher auch notwendig, war diese Entnazifizierung und Demokratisierung. Das heißt, mit der Entfernung von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern aus Schlüsselpositionen wurde einfach das Ziel verfolgt, dass es eine stabile demokratische Struktur wieder gibt in Tirol. Aber neben diesen tatsächlichen strategischen Säulen muss der Betois auch ein besonderes Gespür für die Tiroler gehabt haben, weil er hat sehr schnell auch emotional den Respekt der Bevölkerung erworben, indem er als Beispiel diesen traditionellen Schützenverbänden wieder erlaubt hat, mit ihren historischen Waffen sich zu präsentieren. Also einfach, er hat viele so emotionale Zeichen gesetzt und einen Höhepunkt erreichte er in seiner Popularität wahrscheinlich 1950, als er vor Andreas Hofer Denkmal an Bargiesel einen Kranz niedergelegt hat. Also immerhin war er ja ad personam der militärische Nachfolger des einstigen Gegners. Und er hat damals einfach seinen Respekt und auch seine Verbundenheit bekundet. Also muss irgendwie ein cooler Typ gewesen sein, der viele Dinge richtig gemacht hat. Aber es gibt noch eine weitere Geschichte in der Zeit, die beispielhaft ist, wie ich finde. Und zwar das medizinische Wunder von Kundl oder wie es in der Literatur steht, die Penicillinsaga. Ah, das ist ein total erstaunliches Kapitel der Nachkriegszeit. Es ist die Entstehung der Penicillinproduktion in Kundl. Der französische Besatzungsoffizier Michel Rambaud, bitte nagelt es mir fest, ich kann wirklich kein Französisch, war ein gelernter Chemiker und der war voll entsetzt über die mangelnde medizinische Versorgung der Bevölkerung. Und der hat seine Beziehungen genutzt nach Frankreich, um eben Bildstämme und das notwendige Know-how nach Tirol zu bringen und das zu organisieren. Und in einem Gebäude der ehemaligen Brauerei in Kundl, ich glaube, die hat der Braunion gehört, begannen nachher Tiroler Biochemiker unter echt abenteuerlichen Bedingungen mit der Produktion. Und da die professionelle Laborausrüstung natürlich nicht vor Ort war, hat man mit Milchkannen, Badewannen und Kochtöpfen angefangen zu improvisieren. Und 1948 ist es dann tatsächlich gelungen, das erste initiierbare Penicillin in Österreich herzustellen. Hat zwar ein bisschen grausig ausgeschaut, weil es so gelbbraun war, vielleicht nicht schön, aber hilfreich. Und der endgültige Durchbruch dann ist 1952 gekommen, da hat dann der Dr. Brandl und der Dr. Margreiter das erste säurestabile Penicillin 5 entdeckt. Damals eine Weltsensation, weil es erstmals die orale Einnahme von Penicillin in Tablettenform ermöglicht hat und somit die Biochemie Kundl, also heute ist ja Teil von Sandoz, zum Marktführer über Europa hinaus gemacht hat. Und ohne den initialen Anstoß durch diesen französischen Offizier wäre dieser Aufstieg undenkbar gewesen. Nebenher hat natürlich die Anwesenheit tausender französischer Soldaten über ein Jahrzehnt in Tirol auch tiefgreifende soziale Folgen gehabt. Es entstanden zahlreiche Liebesbeziehungen, nona nicht. Und aus diesen Verbindungen gingen, ja, vermutlich, man kann es nicht genau sagen, aber tausende Besatzungskinder hervor. Die Kinder, die man oft als Befreiungskinder bezeichnet hat, die erlebten aber dann schon, also wir sind halt doch Tiroler, eine Kindheit der Ausgrenzung. In einer stark konservativen und vom Krieg gezeichneten Tiroler Gesellschaft waren es doch Kinder des Feindes, ich nenne es jetzt einmal so. Und viele erfuhren über die Wahrheit über ihre Herkunft erst später, also erst wahrscheinlich nach dem Abzug der Truppen. Und es ist bis heute ein Thema, dass es noch viele Tiroler gibt, die auf der Suche nach ihren französischen Vätern und damit wahrscheinlich auch nach ihrer eigenen Identität sein. Also Frankreich hat in dieser Zeit extrem viele Spuren bei uns hinterlassen. Etwas, was wir vielleicht nicht am Schirm gehabt haben, aber was wir jetzt gerade durch die Aussprache gesehen haben, sind Lehnwörter, die in der Zeit in Tirol hinterlassen wurden, nennen wir es einmal so, und in diesen Tiroler Alltag eingesickert sein. Viele Begriffe, die wir heute verwenden, haben ihre Wurzeln in der französischen Sprache, die wir aber jetzt wir selbstverständlich verwenden. Das fängt beim Wiffen Madel an, bei den Gendarmen, und ich glaube, damit ist der Plafond noch gar nicht erreicht.
Witzig wegen Plafond, ist französisch.
Gut, ha?
Mhm. Ja, super. War gut gebaut. Ja, packen wir schon.
Ja.
Und du siehst, ich höre zu.
Es ist nicht schlecht. Freut mich. Aber diese sprachlichen Überbleibsel, die sagen eben, dass wir nicht was Autarkes sein und gerade, dass die Tiroler Kultur und Sprache eben nichts Statisches ist, sondern wir sind immer schon ein dynamischer Prozess gewesen, angefangen von der Vermischung der Persönlichkeiten bis zur Sprache. Frankreich ist jetzt seit rund, ja, was werden es jetzt sein, 70 Jahre in Tirol kein Besatzer mehr, ist logisch, sondern ein geschätzter Partner im geeinten Europa. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind durchaus intensiv, besonders im Tourismussektor, der ja eines der Rückgräder der Tiroler Wirtschaft bildet. Und Tirol ist für Franzosen doch eine beliebte Ganzjahresdestination geworden. Sie schätzen unsere Gastfreundschaft und haben sehr positive Vorurteile uns gegenüber. Also wenn ich sie richtig im Kopf habe, nachher liegen die Franzosen beim Gästemix an siebter Stelle. Deutsche, Holländer und so weiter, die Franzosen sind siebter. Wobei von allen Franzosen, die in Österreich Urlaub machen, machen über 40% in Tirol Urlaub. Also irgendwie muss es da schon noch
Verwandte besuchen.
Eine gute Verbindung geben, ja. Aber eben auch umgekehrt, vice versa, sind es auch viele Tiroler Unternehmen, die in den französischen Markt investieren. Und da, glaube ich, kann man zum Beispiel die Seilbahntechnologie oder überhaupt generell diese alpine Infrastruktur hervorheben, wo es enge Verflechtungen gibt. Neben diesen wirtschaftlichen Verbindungen gibt es aber noch viele weitere, wie Städtepartnerschaften, zum Beispiel Innsbruck und Grenoble. Das hat die Basis, die Winterspiele. Und auch kulturelle, wissenschaftliche Zusammenarbeiten der Uni und so Wissenschaftskooperationen gibt es unzählige. Und deswegen ist die Geschichte für mich zwischen Tirol und Frankreich sowas wie ein Musterbeispiel für die Überwindung von tiefgreifenden Vorurteilen. Also dieser Weg von der blutigen Konfrontation am Bergisel 1809 über die Phase von dieser nationalen Mythenbildung bis hin zu den positiven Erfahrungen der Nachkriegszeit. Es ist fast eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Besatzungsmacht, die einst als Erzfeind gegolten hat, diesen entscheidenden Impuls für die Modernisierung Tirols gegeben hat. Und man sieht, wie einzelne Personen, wie eben zum Beispiel dieser General Betoir oder der Michel Rambaud, mit richtigen, wichtigen Entscheidungen Dinge auslösen können, die so einen langen Nachhall und so einen positiven Nachhall bis heute haben. Und die haben tatsächlich diesen Mut zur Versöhnung und zur gemeinsamen Aufbauarbeit gehabt. Und das, finde ich, ist eigentlich in der heutigen Zeit eine starke Botschaft. Weil es geht schon, wenn man die richtigen Leute hat und den Willen dazu. Für die Zukunft bleibt die Erkenntnis, dass Tirols Stärke schon in seiner Fähigkeit liegt, diese Tradition mit einer gewissen Offenheit zu verbinden, die französischen Spuren in unserer Sprache, in der Medizin, in der Kultur, die sind keine befremdlichen Zeichen, sondern eher sind integrale Bestandteile von einer europäischen Identität, wo wir halt im Herzen liegen. Und gerade in einer Zeit von neuen globalen Unsicherheiten ist vielleicht diese tirolerisch-französische Aussöhnung im kleinen, im ganz, ganz kleinen Rahmen ein gutes Beispiel, dass historische Gräben nicht nur zugeschüttet, sondern zugeschüttet werden können, sondern sogar auf dem fruchtbaren Boden für einen gemeinsamen Fortschritt verwandelt werden. Und somit Wohlstand für alle geschaffen wird. Und das war für mich ein kurzer Abriss der Geschichte zwischen den Franzosen und den Tirolern. Und wie das heute ausschaut, werde ich mir nachher ganz kurz nächste Woche nochmal anschauen.
Bravo! Vielen Dank. Ein weiteres Kapitel erzählt und eine Lücke geschlossen in der Geschichte zwischen Tirol und in dem Fall mittlerweile Freunden.
So ist es, ja.
Na, sehr schön, sehr schön. Wie du sagst, vor allem geopolitisch natürlich ein Silberstreif am Horizont, das man sieht mit Menschlichkeit und ein bisschen Zivilisationswillen können sich ganz, ganz viele Sachen auch dann schnell zum Positiven entwickeln.
Vernunft ist immer ein Thema.
Das
schadet nie. Nie
ganz deppert, das ist richtig.
Das schadet ist richtig. Nie. Sich selber ein bisschen zurücknehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Franzosen auch extrem aufgezuckert waren nach dem Zweiten Weltkrieg und trotzdem
haben sie die Menschlichkeit bewahrt und haben das Ganze gut gemacht. Ich habe eine ganz persönliche Geschichte mit dem Émile Pétoir, oder wie auch immer man ihn wirklich ausspricht. Ganz stolz bin ich darauf. Der hatte drüben diesen Émile Pétoir-Steg, der geht ja zwischen Kongress rüber Richtung St. Nikolaus in Innsbruck zum Malfatti-Heim. Und was war damals 50 Jahre von dem Steg? Keine Ahnung, was damals gewesen ist. Und da ist meine Musikkapelle ausgerückt bei plus 42 Grad im Schatten, was es damals gehabt hat. Oder waren es 43 Grad? Und der Reihe nach, ich war damals ganz jung, und der Reihe nach sind die stolzen französischen Soldaten umgeflogen und wir sind gestanden. So, ganz ein persönlicher Sieg gegen die Franzosen, meinerseits.
Ich glaube, mein Vater war sogar beim Begräbnis drüben.
In Frankreich?
Ja.
Entweder und sind da die Franzosen umgeflogen?
Das weiß ich nicht mehr. Nein, das Begräbnis wird es nicht gewesen sein. Da muss es irgendwann 10 Jahre später oder irgend sowas nochmal eine Feier dazu gegeben haben.
Eben, also ganz, ganz tiefgehend persönlich.
Ja.
Und damals hat man eben die ganze, was du gerade heute skizziert hast, damals erwähnt und das eben sehr wertschätzend und eben, dass da jemand kam, der eigentlich in Zeiten, wo man mit einer Revanche rechnen muss, eigentlich das Gegenteil dann, sich das gegenteilige Bild zeigt oder? Und sehr menschlich und vernünftig vorgeht. Und da ist wirklich, da waren so ehrungsvolle Worte, ich kann mich nicht mehr an die einzelnen erinnern, aber das hat nachdrücklich bei mir einen positiven Gedanken festgesetzt im Kopf.
Ja, eben, jetzt sieht man mal. Trotzdem, dass es so tiefe Vorurteile gibt, das war damals über 150 Jahre hinweg, und die immer wieder gespielt worden sind. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vollgas. Und trotzdem, wenn es einer schafft, diese Menschlichkeit oder die Leute an der Hand zu nehmen und so weiter, nachher kann sowas überwunden werden.
Und das ist eine sehr, sehr schöne Lehre für die Gegenwart und vielleicht auch für die Zukunft. Ne? Mhm. Dass es dann auch offensichtlich über wenige Generationen schnell wieder drehen kann.
Mhm.
Und was da dann, das ist natürlich auch irgendwo Ironie der Geschichte, wenn quasi der Nachfolger des einstigen Gegners niederkniet vor diesem Denkmal. Das ist schon, was alles möglich ist.
Ja, ja. Eigentlich
in Propagandazeiten undenkbar, oder? Das ist ja wirklich, das geht ja nicht. Und es geht dann doch.
Ja,
und das zeigt, dass man die Menschlichkeit doch über allem steht.
Ja, und der hat das tatsächlich 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Also,
ja, ist cool.
Zeitnah ist, in Anführungszeichen.
Also kann man nur hoffen, dass in solche Ämter und Funktionen halbwegs vernünftige Menschen kommen. Mhm. Die eben, ich glaube, die Grundlage für alles ist Menschlichkeit. Vernunft ist das Zweite, aber Menschlichkeit ist, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene mal eine super Empfehlung für alles, was man tut.
Mhm.
Da braucht einer gar keine Vernunft, einfach mal Menschlichkeit. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Genau.
Cool, genau. Wunderschön. Und heute sind wir dankbar um die Franzosen bei uns als Gäste.
Ja, es sind jetzt im Verhältnis zu anderen ist es tatsächlich nicht so viel, aber es wird immer mehr. Und wie gesagt, den Austausch gibt es auf vielen anderen Ebenen, neben Tourismus noch, eben gerade die Unis haben viele Projekte nebenbei und das ist gut so.
Auch wir in der Experience merken ja, wir haben ja als Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und dann wird immer Französisch angefragt. Mhm. Da haben wir viele Gäste, also offensichtlich gibt es da auch ein Interesse an der Tiroler Kultur, Geschichte und so, das ist schon sehr schön.
Mhm.
Gut, hast du noch was zum Ergänzen oder bist du soweit mit allem durch und zufrieden?
Nein, das Video muss ich jetzt die Mikros mitnehmen nach Frankreich, wenn du
hinfragst. Das passt gut. Wir brauchen sie die Woche aber noch.
Ja, das stimmt. Aber sonst, glaube ich, habe ich nicht mehr viel zum Ergänzen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann schreiten wir zum letzten Teil der heutigen Folge. Das ist der Blick in Experience Tirol in die Show. Zu sehen Montag bis Sonntag im Zentrum von Innsbruck und geht im Kaufhaus Tirol. Zweiter Stock. Lieber Peter, du darfst die Impulsfrage stellen, da du ja heute die Hauptgeschichte erzählt hast.
Das muss sich natürlich, muss es ja um Andreas Hofer gehen. Wir haben ja den Andreas Hofer auch da, aber wir haben ihn auch nicht als reine Lichtgestalt dargestellt, oder?
Doch.
Ist es so in deiner Wahrnehmung?
Logisch.
Ich finde, er ist schon sehr präsent, das passt, aber er ist jetzt nicht der uneingeschränkte Volksheld, oder?
Das nicht, aber er besteht aus reinem Licht bei uns.
Ach so.
Sowohl in der VR-Brille als auch heraus in der MuxWave.
Okay.
Oder?
Ja, da hast du...
Das muss man mal ganz klar so benennen, wie es ist.
Da hast du natürlich recht.
Er ist bei uns nicht physisch körperlich anwesend, er ist eine reine Lichtgestalt. Nein, natürlich haben wir uns da viel überlegt. Das ist ja keine Trotteln. Wir haben ja gewusst, dass wir da ein sehr heikles Thema angreifen. Gerade diese ganzen Bergischen Schlachten sind ja ganz, ganz fest in der Tiroler Volksseele verankert und gab für viele, viele sehr identitätsstiftend. Und da ist natürlich viel Verklärung. Wir haben es heute gehört, und Propaganda passiert. Und an dem mussten wir natürlich auch in der Show irgendwo Tribut zollen oder das richtig einordnen. Und wir haben ja was recht Witziges getan. Wir haben ja gar nicht so sehr die historische Schlacht wiedergegeben, sondern wir haben eigentlich eine Hommage ans Riesenrundgemälde gewählt, das ja per se schon einfach ein Kunstwerk ist, sprich, da ist nichts historisch korrekt. Haben das genommen, haben das modernisiert und haben eigentlich das Gleiche probiert, wie damals mit diesem Riesenrundgemälde passiert ist, nämlich den Menschen, den Betrachter mitten in die Schlacht zu bringen. Damals sicher andere Beweggründe. Wir haben es getan, um ein bisschen dieses Leid zu zeigen. Man sieht ja bei uns auch, Kugeln fliegen, Menschen am Boden, die getroffen wurden, da bekommt man mit, daran ist nichts Heroisches, das was zutiefst Grausliges und Abgründiges. Und das haben wir genommen und haben das Ganze auch musikalisch noch verstärkt. Kamerinnen haben wir lange diskutiert, wobei wir uns einig waren relativ schnell. Wir wollen dort keine musikalische Überhöhung haben, hätten wir machen können, hätten wir ja feiern können und sonst irgendwie folkloristisch darstellen. Ganz im Gegenteil, wir haben eine E-Gitarrenmusik eingespielt, die so ein bisschen den Weltschmerz repräsentiert und zitieren musikalisch die beiden Heere eigentlich nur ganz, ganz in der Ferne, die französischen Pfeifen und unsere Trommeln und so weiter, eher Zitate. Und es geht eigentlich schon darum, dass Krieg immer scheiße ist. Mhm. Und das ist halt ein Teil unserer Tiroler Geschichte, ja. Und da ist sicher auch ganz, ganz viel im Nachhinein passiert, haben wir halt gehört. Aber es ging darum, ein bisschen in der Ebene drunter zu schauen, was ist da los. Krieg ist immer scheiße. Fertig. Und der Hofer war eine Figur in dem ganzen Ding. Ja, haben wir ihn. Im Seiertal gibt es ja dieses Andreas Hofer Museum in St. Leonhard, wo das ganz super dargestellt ist, wie der Andreas Hofer dann im Nachhinein auch ausgeschlachtet wurde, von Andreas Hofer Bierkrügen bis zu Andreas Hofer Plüschfiguren und so weiter, gab es ja alles. Und da sieht man schon, wie das Ganze einfach genutzt wurde, um da ein Bild zu zeichnen, das ja einfach so nicht stimmt. Mhm. So, und dem haben wir Genüge getan. Das war's.
Ja.
Genau, aber er ist trotzdem Lichtgestalt.
Das passt. Ich finde.
Das ist kein Widerspruch
bei uns. Nein, überhaupt nicht.
Dank der neuen Technologien.
Das ist jetzt ganz ein persönlicher Eindruck. Ich finde, es ist ein feiner Mittelweg gefunden worden, um das Bild so in die heutige Zeit zu bringen.
Ja, ich will ja niemandem sagen, der damals gekämpft hat, er ist ein Trottel gewesen. Ganz im Gegenteil, die haben ja wahrscheinlich aus ganz persönlichen Motiven und Überzeugungen da gekämpft und geglaubt, das Richtige und Gute zu tun. Und trotzdem darf ich das dann nicht ins Heute überhöhen. Sondern muss es einfach immer runterholen. Deswegen war das Gespräch mit dem Thomas Kastner so toll. Immer auf diese menschliche Ebene runterbringen, oder? Und da ist dann ganz viel dann plötzlich verstehbar und einordnenbar. Mhm. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt. Auch wenn wir fälschlicherweise im Drehbuch von französisch-deutschen Besatzern sprechen, was ja de facto zu dem Zeitpunkt nicht waren. Aber ja.
Nein, können wir auch noch aufklären.
Ja.
Die waren ja keine Besatzer.
Genau.
Es waren ihnen rechtlich ja zugestanden.
Genau. Und deswegen war das falsch. Aber ja, das ist dann Das sind diese Easter Eggs, die wir für total spitzfindige Historiker eingebaut haben, damit die uns dann auch Mails schreiben können und sagen, das stimmt nicht.
Das passt.
Davon lebt so eine
Show. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Damit bleibt uns eigentlich nur mehr zu sagen, was weiß ich, Vive la Tirol oder so?
Genau so wird der Franzose wahrscheinlich sagen. Genau. Lieber Peter, dir schöne Zeit in Paris. Grüß uns die Franzosen und komm mit noch mehr positiven Vorurteilen zurück. Wir verabschieden uns. Wir hören uns in 2 Wochen. Das dürfte dann nach Ostern sein. Mit einer weiteren Folge. Es ist dann Folge Nummer 45. Baba, schöne Zeit.
Viert euch.
Jetzt hätte ich fast den falschen Knopf erwischt.
Das war ein netter Titel. Tirol und die Franzosen, Feind und Vorurteil.
Je länger, desto besser.
Feind und Vorurteil. Wie lang war es heute?
46.